So, habt ihr steife Füße auf dem Hocker, oder? Dann würde ich jetzt einladen, schön aufzustehen, wenn ihr wollt, die müde Knochen durchzuschütteln. Ich bin ganz entspannt, weil ich darf heute nächsten Sonntag predigen und guck mal, wer das mal heute kommt. Der Rest gibt es dann als Sahnehäubchen nächsten Sonntag drauf. Und Vater, ich bin begeistert über das Leben hier, Herr, das du hervorbringst. Und diese Taube im Heiligen Geist, was wir so miteinander verbinden, Herr, dass es überall sichtbar ist. Dass es irgendwie auch so unser tiefer Wunsch ist, dass wir nur die Dinge tun, die wir dich tun sehen. Dass wir nach Rumänien gehen, wenn du uns sagst, geh. Nach Uganda, wenn du gehst. Dass wir als offene Tür auf die Burg gehen, auch wenn jetzt eingeschränkt. Aber dass es ein Start ist, Jesus. Und dass wir hören, lernen, nachschärfen. Und dass unsere Jüngerschaft, nachdem viel Fundament gelegt worden ist jetzt und auch vielen Beziehungen gestärkt worden ist, dass der Blick aber immer mehr dahin geht, wo jetzt es hinfließen darf. Und ich danke dir heute Morgen für dein Wort, Jesus, dass es frisch ist, dass es uns trifft in unserem Herzen, wir das ergreifen können und dass du einfach durch mich sprichst. Auch bis dahin, wo es gut ist, Herr. Ich ehre dich darüber. Amen. Wer am Anfang im Sebastian zugehört hat, der weiß eigentlich schon den Predigtitel. Ich verrate ihn gleich und auch den Vers, um den es geht. Da liegt der Haufen Krusch drum da vorne, du Abendmahlsbecherle und Zeug. Mal zuerst schön sortieren. Wenn das wirklich stimmen würde, boah, das wäre doch zu schön, um wahr zu sein, oder? Also wenn es nur im Ansatz wahr wäre, boah, das würde mich ja echt begeistern. Geht es euch manchmal auch so, wenn ihr so Sätze lest wie hier? Falten weg im Gesicht in kürzester Zeit. Hä? Wobei, wenn ihr die Frau anguckt, weiß ich nicht, ob das Mittel so wirkt. Weiß ich, wie vorher, nachher Bilder da ist. So, also wenn das wirklich wahr wäre, so ein bisschen Q10 und dann ist gut auf der Haut, ein bisschen Aloe Vera drum und dran, das wäre zu schön, oder? Ihre erste Million in 7 Jahren. Hä? Das steckt doch irgendwas dahinter, das nicht ganz so sauber ist, oder? Also das kann doch nicht wahr sein. Vielleicht schon bei dem einen Typ. Da stimmt doch was nicht. Mir geht es tatsächlich manchmal so, und leider kommen mir manchmal solche Gedanken, wenn ich in meiner Bibel lese, dass ich manchmal denke, boah, stimmt das wirklich? Boah, das ist doch eigentlich zu schön, um wahr zu sein, oder? Hast du das wirklich ernst? Mein Gott, was da steht, wenn ich das so lese? Geht es euch mal aus so, oder bin ich der Einzige, wenn ich die Bibel lese? Und ich glaube an die Bibel komplett und wir glauben an seine Wahrheit, oder? Und wir glauben an Jesus, der manche Dinge gesagt hat, die echt steil sind und er ist die Wahrheit in Person. Und wir glauben komplett an ihn. Und trotzdem fordern mich seine Aussage manchmal wirklich raus. Und weiß ich, wie es euch geht, ob euch die Aussage in der Bibel manchmal herausfordern und ihr denkt, da ist mein Leben, da ist die Aussage und dazwischen ist irgendwie ein großes Fragezeichen. Ja? Ist doch eigentlich zu schön, um wahr zu sein, oder? An was klemmt es denn eigentlich? Weil ich manchmal das in meinem Leben nicht in dem vollen Maße sehe, was ich an Verheißung oder an Zusage oder an Aussage von Jesus oder von Paulus oder von David, von wem auch immer, ich in der Bibel lese. Mich bringt es manchmal in ein Spannungsfeld. Und wenn es euch auch richtig bei dieser Predigt. Und mir geht es mit einer Aussage von Jesus so, wo ich manchmal denke, Jesus, ich will das, aber wie? Und diese Aussage von Jesus hat der Sebastian, und er wusste nichts von dem Titel. Ich habe ihn extra gefragt, ganz am Anfang, ob er geschneigspickelt hat in die PowerPoint heute Morgen irgendwie. Diese Aussage von Jesus steht in Johannes 10, Vers 10. Wo er sagt, der Dieb kommt nur, um ganz böse Dinge zu tun, um die Schafe zu stehlen, sie zu schlachten, um Verderben zu bringen. Und dann sagt Jesus, ich aber bin gekommen, Leben zu bringen. Und zwar nicht bloß ein bisschen, ja? Nicht bloß so, Schwab sagt, leckerles Weiß, ja? Sondern Leben in ganzer Fülle. Und dann lese ich das und dann denke ich, boah, das ist doch zu schön, um wahr zu sein, oder? Jesus, was? Und wo ist die Fülle vielleicht in meinem Leben? Also ich habe mich das gefragt. Und es ist gut, darauf eine Antwort zu finden. Und bevor ich auf eine mögliche Antwort reingehe, auf einen möglichen Denkansatz, weil ganz viel, wie man Dinge lesen, die Bilder, die wir haben, bringt manchmal ein falsches Ergebnis hervor. Und da möchte ich heute ein bisschen einen Denkansatz einladen, wo diese Fülle bei uns Wirklichkeit werden kann. Aber ich habe mich trotzdem gefragt, wenn Jesus sagt, ich bin gekommen, um euch die Fülle zu bringen im ganzen Leben, das steht irgendwie im Widerspruch zu der einen oder anderen Aussage von Jesus. Also ich bringe euch mal eine. Matthäus 8, Vers 20, da sagt Jesus, als im Gespräch war mit den Schriftgelehrten, und ein Schriftgelehrter kam heran und sprach zu ihm: Lehrer, ich will dir nachfolgen, wohin du auch gehst. Und Jesus spricht zu ihm: Die Füchse haben Höhlen und die Vögel des Himmels Nester, aber der Sohn des Menschen hat nicht, wo er sein Haupt hinlegt. Jetzt haben wir es gerade gehabt von einem Haus, das in Rumänien gebaut wird. Und Jesus sagt hier: Wenn du mir nachfolgst, ich weiß nicht, wo ich heute Nacht schlafen werde. Ich bin mir nicht ganz sicher, wo ich morgen sein werde. Ich weiß nicht, wie das mit mir in Zukunft alles sein wird. Und wenn du mir nachfolgst, kann es sein, dass es dir auch passiert. Ist das ein Leben in Fülle? So nicht zu wissen, wo ich morgen schlafe. Ich habe so gern die Fülle in meinem Haus, gute Heizung, mir geht's gut daheim, noch ein bisschen Wellness drin, so die Fülle. Und dann sagt Jesus: Aber wenn du mir nachfolgst, weiß nicht, ob das Leben in Fülle ist. Ist das ein Widerspruch, was Jesus hier sagt? Das war jetzt ein ganz harmloser Vers von ihm. Der Paulus macht es noch ein bisschen krasser, wo ich denke, okay, ist das wirklich Leben in Fülle? Wenn er den Korinther schreibt: Von den Juden habe ich 5x40 weniger einen Hiebe bekommen, also 39 Schläge. 5x, 3x wurde ich mit der Rute geschlagen, 1x wurde ich gesteinigt, 3x habe ich einen Schiffbruch erlebt und 1x trieb ich einen ganzen Tag und eine ganze Nacht auf offenem Meer. Mir langt es auf meiner Luftmatratze so 30 Meter weg vom Strand. Und wenn es dann dunkel wird und ich da runter gucke und weiß nicht, was unter ist, geht's mir nicht gut. Ich fühle mich auf jedem Berg wohler als auf einer Luftmatratze im Meer, weil ich nicht weiß, was da unten rumschwimmt. Beckenrandschwimmer, ja. Ich liebe ja schon das offene Meer, aber muss das sein, ja? Ein ganzer Tag, ich nahm Mühen und Anstrengungen auf mich, musste oft ohne Schlaf auskommen, litt Hunger und Durst, war häufig zum Fasten gezwungen, ertrug bittere Kälte und hatte nichts anzuziehen. Und dann sagt Jesus: Ich bin gekommen, um euch das Leben in Fülle zu bringen. Also irgendeiner verarscht mich doch in der Bibel, oder? Alles hat mit Leben in Fülle aus meiner Sicht, wie wir oft im Kopf bilden, haben nichts zu tun, oder? Sind wir mal ehrlich? Ja, das hat mit Leben in Fülle, was wir oft denken, nichts zu tun. Und jetzt? Ich will uns nicht provozieren, mir geht es aber wirklich um eine ernsthafte Antwort: Wie kann ich mit dem gut umgehen, was Jesus mir verspricht? Und wenn man oft in Gebete sagt: Herr Jesus, will dir die Fülle geben, und dann kommt was nicht, wie ich mir es gedacht habe. Mir ist in der Predigt wirklich eine tragfähige Antwort fürs Leben wichtig. Und nicht irgendeine Illusion, wo ihr morgen denkt, der schwätzt einen Scheiß am Sonntagmorgen. Sonst können wir es bleiben lassen. Das Evangelium muss tragfähig sein. Und deswegen ist meine Frage an euch: Was ist Fülle? Was für Bilder habt ihr im Kopf? Also ich habe sofort Bilder, immer wenn ich an was denke. Was für Bilder habt ihr im Kopf, wenn ihr denkt, wo Jesus sagt: Ich bin gekommen, euch das Leben zu bringen. Und zwar Leben in ganzer Fülle. Mal gerade raus, wenn ihr Lust habt. Ja?
Friede und Freude, das habe ich erlebt. Friede
und Freude, das hast du erlebt. Okay, Elisabeth, komm, du kannst die Predigt weitermachen. Das ist gut. Wir haben ja immer mehr eine offene Gemeinschaft, oder? Friede und Freude, Amen. Richtig guter Ansatz. Markus, du hast schon was? Alles, okay, alles.
Genießen können.
Zufriedenheit in jeder Situation. Ich wiederhole es, hallo ihr daheim, dass es auch mitbekommt. Also ich hab da auch Bilder im Kopf, ein reich gedeckter Tisch und ja, volle Bratwurst, gell? Ja. Ja, ganz genau, Ellen. Deswegen spreche ich von Bildern. Wenn man von Fülle redet, da haben wir doch, komm, sind wir mal ehrlich, ja? Das Motorrädle und das noch, der Ferrari, gut, den brauchst du nicht unbedingt, aber jeder von uns verbindet auch Fülle mit dem, was uns die Welt suggeriert, was Fülle ist. Und die Frage ist: Ist das genau das, was Jesus damit meint? Und ist meine Enttäuschung so groß, weil ich was anderes rein projiziere in das, was Jesus uns hier verspricht? Und auch den Kontext, von Jesus das hier sagt. Lass es mal durch, Johannes 10 daheim. Da geht es um der gute Hirte, um Schafe. da geht es um genau diese Dinge, wo er sagt, der Dieb kommt, die kommen nachher noch drauf, wer der Dieb ist, aus meiner Sicht. Also auf was, und das ist die wichtige Frage heute Morgen, bezieht sich denn Jesus, wenn er von Fülle spricht, auf, danke Ellen, mein Auto, mein Haus, mein Boot, meine Yacht, oder was meint er damit? Ich möchte uns zu einem Denkansatz einladen, vielleicht habt ihr einen völlig anderen, wo mir drei Dinge wichtig geworden sind. Und die Frage war, ist, wann erleben wir denn Fülle? Und zwar wirkliche Fülle. Der Bernd hat vor kurzem mal gesagt, ein Gefühl dauert wie lang? 45 Sekunden. Ich glaube, in seiner letzter oder vorletzter, wo ich hier vorne war. Fülle ist für mich was anderes wie ein kurzzeitiges, tolles Gefühl. Ja, wenn ich auf dem Berg bin, habe meinen Gipfel oder ich auf dem Meer oder sonst wo, das flecht mich geschwind, länger als 45 Sekunden. Also hier zumindest ein Lied, das 8 Minuten lang geht da oben. Und trotzdem ist es irgendwann weg. Und ich sage es euch auch ganz ehrlich, wenn ich daheim loslaufe und hätte Streit mit meiner Frau und gehe den Berg auf, damit er halt den Berg erlebt, dann erlebe der Berg aber keine Fülle. Also für mich braucht es mehr als nur irgendwelche äußere Dinge, die sich erfüllen, um erfüllt zu leben. Amen. Ich erlebe Fülle vor allem dann, wenn ein tiefes Grundbedürfnis in meiner Seele abgesättigt wird. Dann ist tiefe und wahre Fülle wirklich erlebbar, wo dann Freude hinterher rauskommt. Wenn ein wichtiges Grundbedürfnis in meiner Seele erfüllt wird, dann erlebe ich Fülle. Ich habe es ja aufgeschrieben, ein voller Kühlschrank, ein schöner Urlaub und Gesundheit. Das sind alles Dinge, die mir genießen dürfen und die ich auch nicht missen möchte. Ich möchte es auch gar nicht entweder oder, überhaupt nicht. Das sind alles Dinge, die mir genießen, erleben dürfen. Aber es ist nicht die Art von Fülle, die meine Seele braucht, um Fülle zu erleben. Ist zumindest bei mir so. Das füllt nicht die tiefste Bedürftigkeit in meiner Seele, um zu sagen, wie geht's dir? Du, mir geht's richtig gut. Da innen drin in meinem Herzen, da geht's mir richtig gut. Und was ich mir wünsche für mein Leben, und deswegen vielleicht auch die Predigt für euch, dass es euch in eurem Herzen drin, in eurer Seele drin, einfach richtig gut geht. Dass ihr euch so wohl fühlt. Egal, ob Kühlschrank voll oder leer ist. Egal, ob ich auf dem Berg kann oder nicht kann. Oder ans Meer kann oder nicht kann. Auch wenn eine Woche Kroatien richtig gut war. Ne? Wir werden im schönsten Urlaub eine Leere empfinden, wenn unsere Seele nicht abgesättigt ist. Weil das Äußere, das Innere nie füllen kann. Nie absättigen. Mir gefällt das Wort absättigen. So dass der tiefste Hunger in mir drin, oh, richtig gesättigt wird. Aber wenn unsere tiefste Seele innerlich gesättigt ist, dann kann sie, wie der Paulus es schreibt, auch mit äußeren Umständen auf eine völlig neue Art umgehen. Auf eine völlig neue Art. Und das ist so mein Ansatz heute Morgen, um mit euch diesen Vers von Jesus anzugucken, die Fülle, und zwar Leben in ganzer Fülle zu erleben. Und ich habe 3 Punkte, mal gucken, wenn es nur einer wird oder 2, dann hören wir auf. Ihr dürft auch gerne Handzeichen geben, Peter, das ist genug. Durch das mit der Burg haben wir nächste Woche hier Gottesdienst. Gibt es noch einen Predigtsonntag und dann können wir das alles gerne nächste Woche voll ergänzen. Ganz normal, wir haben hier ganz normal um 10.30 Uhr Gottesdienst, genau. Außer die schon auf der Burg oben bedienen, die 2, 3, 4 Leute. Ja. Meine erste Kernaussage, und die habe ich euch aufgeschrieben, damit ihr nicht das euch hier vorlesen muss. Könnt ihr euch mal einfach mitnehmen. Jesus ist gekommen, um uns Fülle in unserem Bedürfnis nach bedingungsloser Annahme und Nähe innerhalb einer Beziehung zu schenken. Das ist das, was mir als allererstes irgendwie für so ein tiefes Bedürfnis unserer Seele wichtig geworden ist. Eine bedingungslose Annahme und Nähe innerhalb einer Beziehung, einer Bindung, nämlich zu ihm. Und Jesus beantwortet dadurch unser tiefes Bedürfnis auch nach Sicherheit. Unsere Frage nach Sicherheit, die wir oft durch Kontrolle, materielle Absicherung und eigene Leistung selber beantworten wollen, beantwortet Gott Vater durch das Beziehungsangebot, das er uns im neuen Bund macht, durch sein Erlösungswerk am Kreuz. Vielleicht heute meine wichtigste Aussage, und das ist mein tiefstes Bedürfnis, wisst ihr, meine Seele sehnt sich nach Sicherheit. In meinem Leben war nicht alles immer sicher. Und als ich im Lebensseminar war, sagt Gott wirklich den Satz, wo ich letzten Sonntag so euch gesprochen habe, Peter, ich gebe dir endlich dieses sichere Zuhause, das du so lange vermisst hast. Und ich habe eins gemerkt, Sicherheit ist nicht in meiner Ordnung. Sicherheit ist auch nicht Beziehung zu euch. Da drin darf niemals Sicherheit sein. Dass, wenn ich mich sicher bin, ich zu euch gute Beziehung haben kann. Amen. Aber dieses tiefe innere Bedürfnis nach Sicherheit wird auch nie mein Haus, mein irgendwas haben. Weil wenn ich das habe, habe ich Angst, ich verliere es wieder. Sicherheit in irgendwas, außer in der Beziehung zu Jesus, ist Illusion. Und die Welt geht diese Illusion völlig auf den Leim. Und ich glaube, wir haben eine gute Botschaft, egal ob auf der Burg oder am Arbeitsplatz, nämlich diese tiefe Sicherheit, nämlich dieses tiefe innere Bedürfnis, wirklich sicher zu sein. Meine Antwort an euch ist heute Morgen, die einzige Sicherheit, die wir wirklich haben, ist in allererster Linie in der Beziehung, in dieser Gemeinschaft, in dieser Bindung an einen Papa, der uns bedingungslos annimmt, weil er sagt, es ist vollbracht. Es ist alles getan. Karen, warst du so heute Morgen mit deinem Impuls? Es ist alles getan. Und wir sind manchmal als langjährige Christen so weit weg von der Botschaft, weil wir uns mit allem Möglichen beschäftigen, haben aber das Fundament irgendwie vernachlässigt. Ich spüre das bei mir, warum ringe ich mir immer noch so nach Sicherheit? Auch, war ich gut, habe ich es heute gut gemacht? Wert und Bedeutung kommt gleich als zweiter Punkt. Aber dieses tiefere innere Ankommen in der Fülle geschieht zuallererst mal, dass ich eine Fülle von Annahme spüre. Eine Fülle von Liebe und Bedingungslosigkeit spüre. Leben in Fülle beginnt damit, dass ich dieses tiefe Geheimnis auch in Sicherheit in der Beziehung zum Papa erfahren darf. Und ein wichtiger Vers dazu, den ich euch mitgeben möchte, der steht im Kolosser, wo Gott selber darüber spricht und den Grundstein und das Erlösungswerk von Jesus mitkommt, weil dieses Errettetsein hängt mit dieser bedingungslosen Annahme zusammen. Wir können bedingungslose Annahme und das Erlösungswerk von Jesus nicht trennen, das geht nicht. Weil das eine macht das andere möglich. Was schreibt Paulus hier? Gott selbst hat beschlossen, mit der ganzen Fülle seines Wesens in ihm, in Jesus zu wohnen. Und durch ihn das ganze Universum mit sich zu versöhnen. Da könnte man mal eine eigene Predigt drüber machen. Was heißt es, dass Gott in Jesus das Universum mit sich versöhnt hat? Dadurch, dass Christus am Kreuz sein Blut vergoss, hat Gott Frieden geschaffen. Die Versöhnung durch Christus umfasst alles, was auf der Erde und alles, was im Himmel ist. Auch ihr seid darin eingeschlossen. Früher lebtet ihr fern von Gott. Eure feindliche Haltung ihm gegenüber zeigte sich an all dem Bösen, was ihr getan habt. Doch jetzt... Und das ist die gute Botschaft. Wie David macht Paulus immer so eine Wende, aber. Er hat einen Aberglaube, weil er sagt, das Alte ist vergangen, aber jetzt hat was Neues begonnen. Aber jetzt doch, jetzt hat Gott euch mit sich versöhnt durch den Tod, den Christus in seinem irdischen Körper auf sich nahm. Denn Gott möchte euch zu Menschen machen, die heilig und ohne irgendeinen Mangel vor ihn treten können und gegen die keine Anklage mehr erhoben werden kann. Und was ist Voraussetzung? Und jetzt kommt der Clou. Voraussetzung dafür ist, dass ihr euer Leben auch weiterhin fest und unerschütterlich auf das Fundament eurer Leistung gründet. Käsegäbele. Auf kein Gesetz gründet. Nichts, sondern er sagt ihr auf das Fundament eures Glaubens. Er sagt heute Morgen, glaub's endlich, dass die Strafe auf ihm liegt. Glaub es endlich, dass mich nichts mehr trennen kann von dir, weil ich habe mich mit dir in Christus am Kreuz versöhnt. Glaub es endlich, dass das Fundament unserer Beziehung, diese bedingungslose Annahme bereits erledigt ist. Es ist bereits erledigt. Und es kommt bald Weihnachten. Alan postet schon auf Facebook irgendwelche Schnecke, die Weihnachtsmänner holen. Gestern hatten wir den Weihnachtsmann. Mama, haben wir Gott immer noch als Weihnachtsmann im Hinterkopf? Der entweder böse Schild und sagt dann, Mama, oder der was Gutes kuss, wenn wir brav und artig waren. Sind wir mal ehrlich, welche Gottesbilder haben wir in uns, die es immer noch wie verhindern wollen, wie eine Blockade da sind, dass Gott, Papa, sich bereits mit uns versöhnt hat und dass Annahme keine Leistung mehr oder irgendwas braucht, sondern sie da ist. Und er sagt, das Einzige, um das zu ergreifen, glaub's endlich. Lass es tief in dein Herz einsacken, das sagt Paulus. Und lass dich durch nichts mehr von dieser Hoffnung abbringen, dass Gott mit dir versöhnt ist. Und die Gott euch mit dem Evangelium, Euangelus, die gute Botschaft, gegeben hat. Amen. Und ich empfinde, es ist sowas von zentral, dass wir das verstehen. Nicht hier oben, sondern hier ganz tief drin. Vielleicht können wir mal die Augen schließen miteinander, ganz spontan. Und den Heiligen Geist einladen. Heiliger Geist, ich lade dich wirklich ein, für jeden, der das möchte. Dass du diese tiefe Wahrheit einer bedingungslosen Annahme und unser tiefes Grundbedürfnis nach dieser bedingungslosen Annahme, nach dieser Nähe in der Beziehung zu dir, nach dieser tiefen Sicherheit, ja, wir sind echt geliebt, dass du heute Morgen in uns einen Prozess weiterführst, wo er schon begonnen hat, vielleicht tiefer gehen lässt, wo du bereits am Entzwiebeln bist und eine Schale nach der anderen wegkommt, dass du, Heiliger Geist, zu einer Offenbarung von unser Herz werden lässt, dass die Fülle unseres Lebens zuallererst in der tiefen Beziehung und Intimität mit dir ihren Anfang findet. Wir wollen keine Worte, die mit irgendwelcher Klugheit nach menschlicher Art gesprochen sind. Papa, wir möchten eine tiefe Offenbarung deines Geistes in unserem Leben, die unsere Grundwurzeln stärkt und verändert. Und lass du dein Werk geschehen heute Morgen an uns. Meine tiefste Sehnsucht in dieser Beziehung und Nähe und Annahme zum Papa ist eine tiefe Geborgenheit. Und das ist eines meiner Lieblingsbilder, die ich immer wieder zeige. Weil das rausfließt, wenn wir bei Gott angenommen sind, dass deine Geborgenheit, wie dieses Kind gerade erfährt, und eine tiefe innere Zufriedenheit, ein Abgesättigtsein schenkt, das mich einfach begeistert. Und ich komme in dieser Predigt heute, nächsten Sonntag, dann auch immer wieder auf das Gesetz und auf den alten Bund zurück. Weil das, was hier erlebbar ist, braucht den neuen Bund. Was hier erlebbar ist, braucht was Neues als unser Einhalten von Regeln. Und wisst ihr, deswegen waren sich auch die ganze Pharisäer und die Gesetzeslehrer und damals das ganze Volk Israel so unsicher in ihrer Beziehung zu Gott. Weil sie nie wussten, ist es genug, was ich getan habe, damit Papa zufrieden ist. Deswegen ist ein Leben unter dem Gesetz und der Pharisäer so schwierig. Und wenn ich mit Muslimen heute rede, geht es manchem ähnlich. Ist Allah gnädig? Ist er gnädig? Ist Allah nicht gnädig? Ist er nicht gnädig? Und wir haben eine Botschaft, die eines weiß. Es ist vollbracht. Die Sicherheit im Neuen Bund ist zwischen Jesus und dem Vater. Und ich darf eintreten und es als Geschenk annehmen. Und wenn es tief in unser Herz reinkommt, dann ist da eine Sicherheit und eine Geborgenheit, die uns niemand mehr rauben kann. Außer unsere alten Gedanken, die uns immer wieder was anderes einflößen wollen. Gott hat sich mit uns versöhnt. Und ich habe ein paar Requilien dabei. Das eine ist das Herz, das steht für den ersten Punkt. Eine tiefe Annahme und ein tiefes Geliebtsein. Als Fülle, als pure Fülle für unser Herz. Und für unser Leben. Habt ihr noch Kraft? Und zweiter Punkt. Guck mal in die Runde rein. Bin total flexibel. Wenn es gut ist, ist gut. Okay, einen machen wir noch. Matthias gibt einen Daumen hoch. Also, Fülle zu erleben in einer bedingungslosen Annahme, in einer Beziehung, in einer Nähe, die uns Gott Vater schenkt. Das Zweite, was mir wichtig geworden ist, Jesus ist gekommen, um uns Fülle zu geben in unserem Wert. Und damit beantwortet er die Frage, was gibt mir Bedeutung? Sind wir mal ehrlich, irgendwie fragen uns das alle, oder? Wer sieht mich? Was macht mich wertvoll? Und wie bedeutend ist das, was ich tue? Oder wie bedeutend bin ich als Person? Da ist schon mal ein riesiger Unterschied drin, ob ich Bedeutung in meinem Sein habe oder ob ich Bedeutung in meinem Tun habe. Weil das eine ist ein Geschenk, das mir Gott als zweites macht und das andere ist was, das ich mir irgendwie erarbeiten muss und das morgen weg sein kann. Und meine Leistungsfähigkeit mit über 52, auch wenn ich glaube, dass Gott mich immer mehr grüne lässt, muss trotzdem sagen, mein Körper baut manchmal ab, ne? Das ist einfach so. Ein 80-Jähriger springt nicht mehr umeinander, Vater, wie ein 40-Jähriger, oder? Ist einfach so, ja. Deswegen ist eine dieser Kernfragen wirklich, wer liebt mich? Und das andere, was gibt mir Wert? Was gibt mir Bedeutung? Und ich habe, sagen wir mal ehrlich, also Menschen machen alles Mögliche, um Bedeutung zu bekommen. Ja? Guckt mal auf YouTube rein oder TikTok, da bin ich noch kein Mitglied, weil mir das Ziel gedöns ist da drinnen. Was tun Menschen nicht alles, damit sie gesehen werden? Und wenn sie gesehen werden, dann haben sie Bedeutung. Und dann kommt ein gewisser Wert damit. Und ich habe mich gefragt, was tue ich alles, immer noch, um Wert zu haben? Und ich glaube tatsächlich, wenn Jesus sagt, er möchte uns Leben in Fülle geben, dass es auch nur wirklich erlebbar ist, wenn wir wissen, unser Wert, mein Wert als Peter, dein Wert als Ute, dein Wert als Christine, was bestimmt diesen Wert? Was gibt dir wirklich Bedeutung? Und Leben in Fülle heißt, Leben aus einer Fülle raus, wo ich weiß, wie wertvoll und kostbar und bedeutend ich bin. Nicht, weil ich irgendwas tue, sondern weil Gott mir seinen Wert gibt. Und was tun wir nicht alles, Leute, oder? Sind wir mal ehrlich. Nur mal zu reflektieren, ob das noch ein Thema für uns ist. Wenn wir uns mal wertlos fühlen, ja? Wenn jemand kommt und sagt, oh, da hast du dich aber verplappert. Oder da hast du was falsch gemacht. Falsch. Oder guck mal da, du, da habe ich mich von dir nicht respektvoll behandelt gefühlt. Guck mal in eure Ehe rein, in Beziehungen. Was tun wir nicht alles, wenn man in einen Minderwert rutscht, weil wir sehen, der andere hat ein schnelles Auto oder der hat was Größeres und dann berichtet jemand da davon. Dann kommt der Neid hoch und ruckzuck haben wir ein Thema mit Wert, oder? Und bei ICL haben wir das so gelernt, was bringt mich in den Minderwert? Vielleicht an äußere Dinge, an Kritik, an Vergleichen und drum und dran. Und was tun wir nicht alles, aus diesem Minderwert wieder rauszukommen? Und das große Problem ist dabei, dass man gar nicht versucht, in eine Gleichwertigkeit zu kommen, sondern man nennt es an dem Fachjargon, man überkompensiert. Ne? So, ja, komm du mir nicht blöd, hey. Also ich zeige dir hier, wer Chef im Haus ist. Ja. Und dann versuchen wir, unsere Leistung zu steigern. Das ist auch so eine Überkompensation. Beim nächsten Mal strenge ich mich noch mehr an. Ich bereite mich noch mehr vor. Und wenn mein Chef kommt, dann ist die Präsentation noch ausgefeilter, damit ich wertvoll und bedeutend bin im Leben. Und das ist ein tödlicher Kreislauf. Menschen rutschen im Burnout, Christen geben auf, wenn sie merken, ich habe meinen Wert nicht. Und die Folge davon ist, wenn man versucht, unseren Wert selber zu bestimmen durch unser Tun, entweder fühlen wir uns ständig verdammt, weil wir es nicht packen, oder wir werden stolz, weil wir denken, bin ich für ein toller Hecht. Etwas macht richtig gut hier. Lebt sich völlig ungeniert. Ja, das ist schon ein anderes Thema. Dann sagt Paulus, denn ihr seid teuer erkauft. Und darum preist Gott mit eurem Leibe. Da geht es um Heiliger Geist, Tempel des Heiligen Geistes in dem gesamten Kontext. Aber was ihr aufführt, was er sagt, dein Wert ist nicht von dir abhängig. Auch nicht von dem, wie andere Menschen mit dir umgehen. Dein Wert ist auch schon gar nicht davon abhängig, was der Teufel dir ständig versucht einzuflößen, wie blöd oder wertlos du bist. Dein Wert ist nicht davon abhängig, wie gut du Dinge hinbringst oder nicht. Dein Wert ist allein davon abhängig, was dort am Kreuz geschah. Oder? Amen. Und ich bin immer noch auf dem Weg. Ich bin immer noch auf dem Weg, das zu begreifen und zu verstehen. Und Paulus sagt, er glaub's einfach. Und das Bild ist schockierend, ich weiß. Und nicht jeder hat die Nerven, um den Film Passion Christi anzugucken. Aber wenn du wissen willst, wie wertvoll du bist, dann schau dir an, was Jesus für dich getan hat. Und nicht mehr. Nicht mehr. Nur mal vor Auge halte, dass er sein Leben gegeben hat. Und gibt es was Wertvolleres, als dass jemand sein Leben für dich gibt? Durch was wird unser Wert bestimmt? Ein Leben in Fülle ist nur dann erfahrbar, wenn ich weiß, wie wertvoll ich bin, wie teuer erkauft ich bin. Aber wenn das mal drin ist, wenn mir bewusst geworden ist, dass Jesus sein Leben für mich gegeben hat, dass er mich für wertvoll erachtet hat, ans Kreuz zu gehen, wenn das Menschen in der Welt erfahren, hey, du warst wert. Dreh dich mal zu deinem Nachbar rum, ganz spontan, sag, hey, du warst es wert, dass das da vorne passiert ist. Du warst es wert, Ulrike, dass das da vorne passiert ist. Markus, du warst wert, dass er für dich ans Kreuz ging. Du warst es wert. Du warst für Jesus so bedeutend, dass er die himmlische Welt verlassen hat. Ich habe keine Ahnung, was es ihn gekostet hat. Ich war noch nie im Himmel. Ich kann mir nur ansatzweise vorstellen, wie es dort ist. Und er hat es nicht als einen Raub beachtet, sondern er hat es alles beim Vater gelassen und ist in diese Welt zu uns gekommen. Er ist inkarniert in unsere Welt, um uns in seine Welt hinüber zu retten. Du bist es echt wert. Mein zweites Relikt und dann schließe ich tatsächlich. Ich habe jetzt keinen 500 dabei. Ich habe heute Morgen so schnell keinen herkriegt. Das ist selten, oder? Ja, ich glaube, irgendwie gibt es sie gar nicht mehr, oder? Weil da glaube ich, nicht mehr gedruckt, gell? Ich habe nur einen 10er dabei. Und ihr kennt das Beispiel, die meisten von euch kennen es. Dass diese 10 Euro wert sind. Egal, wie Menschen damit umgehen. Dass diese 10 Euro immer noch 10 Euro wert sind. Egal vielleicht, wie du selber mit dir umgehst. Und du trittst auf dich selber noch drauf und sagst, wie blöd kann man nur sein? Wie wertlos kann man? Guck mal, du bist doch nichts wert. Du bist doch zu nichts zu gebrauchen. Und egal, ob Menschen herkommen und zerknütteln dich und treten auf dich rum und laufen auf dich rum und sagen, bleib Menschen, die du geliebt hast, die dir nahe standen und sagen, ich will mit dir nichts mehr zu tun haben. Du bist nämlich wert, dass ich auch nur in deine Nähe komme. Dann dürfte eines wissen, der 10-Euro-Schein, er verliert nie seinen Wert. Und du wirst deinen Wert nie verlieren. Egal, was Menschen zu dir sagen. Und das Leben in Fülle, das steht für dich offen, wenn du eins verstehst. Du bist wertvoll, geachtet. Das teure Blut von Jesus hat dich erkauft. Und wenn ich mit dem irgendwo gehe zum Zahlen, wird mir vielleicht die Kassiererin blöd angucken. Aber er ist immer noch 10 Euro wert. Amen. Und deshalb lege ich den mal da vorne hin. Ja, ich glaube, hier ist gut, vielleicht das mal sagen zu lassen und zu sagen, ja, was meint denn Jesus mit der Fülle im Leben? Dass er gekommen ist, dir und mir, uns alle und auch den Menschen, die ihn noch nicht kennen, das Leben in Fülle zu bringen. Wisst ihr, unter dem alten Bund im Gesetz war dein Wert daran bestimmt, wie gut die 10 Gebote einhältst, wie gut du nach den Regeln funktionierst. Und Jesus sagt, ich habe das erledigt. Der alte Bund war deswegen nicht gut wegen unserer Sündhaftigkeit. Nicht, weil es ein schlechter Bund war, sondern wegen unserer Sündhaftigkeit. Das hat Gott gewusst. Deswegen hat er gesagt, mir bereitet ihm ein Ende. Ich erfülle das durch Jesus. Und deswegen ist uns Leben in Fülle möglich. Weil wir wissen, wie geliebt wir sind. Weil wir wissen, wie wertvoll wir sind. Und der dritte Punkt von dem Fundament, mein drittes Relikt, das bringe ich dann nächste Woche. Und dann bauen wir ein bisschen auf dem auf. Bauen wir ein bisschen auf dem aus, was dann noch aus uns herausfließen kann. Wenn das Fundament gelegt ist, was dann in einem Leben in Fülle sichtbar wird, wenn dieses Fundament von Annahme und von Bedeutung und Wert in uns drin verankert ist. Ich möchte noch beten. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen. Einfach für diesen Morgen. Und dass du da stehst heute Morgen und liebst uns einfach in deine Arme. Und mich gar nicht viel große Worte machen im Gebet, sondern Heiliger Geist, dich echt einladen, dass das, was du durch dein Wort uns mitteilst, dass wir angenommen sind durch das Erlösungswerk von Jesus. Vater, dass du dich mit uns tief versöhnt hast, dass es da nichts mehr gibt, was uns aus dieser Annahme herauskippen kann. Dass es da nichts mehr gibt, wo sagt, du geh weg, jetzt ist genug. Verlass mein Haus, ich kann dich hier nicht mehr brauchen. Vater, du hast am Kreuz ein für alle Mal diesen Bund festgemacht mit uns. Und ich bete, dass du tief in unserem Herzen uns diese Verbundenheit mit dir hinein gießt durch deinen Heiligen Geist. Papa, und dass auch alle eigene Anstrengungen heute ein Ende haben. Und dass aber auch alle Angst ein Ende hat. Und dass deine Sicherheit in unser Leben hineinkommt. Eine Sicherheit in der Beziehung zu dir. Dass die Sicherheit in der Beziehung, in der Annahme von dir selber, Vater, dass uns unsere Seele so absättigt hat, dass da ein Durchatmen kommt, dass da eine Fülle da ist, Herr. Und dass wir wissen, wie teuer erkauft wir sind, Vater. Dass wir wissen, wie bedeutsam wir für dich waren, dass du selbst für jeden Einzelnen von uns dort ans Kreuz gingst. Und Jesus, wir sind schon so lange mit dir unterwegs, und bewege so viele Dinge im Herzen. Und manchmal ist dieses Fundament immer noch wie brüchig. Und ich lade dich ein, Heiliger Geist, dass du heute Morgen kommst und unser ganzes Fundament durchdrängst. Und dass du das ganze Fundament festbaust. und dass dann ein Leben in Fülle für uns spürbar wird, wie wir es bislang vielleicht nur in Ansätzen mal geschmeckt haben. Amen.